Peter, hätte ich gewusst, dass du letzte Woche über Gebet gepredigt hast, dann hätte ich mich vielleicht mit dir kurz geschlossen. Okay, gut. Ich denke, man kann trotzdem nie genug über Gebet lernen und ich hoffe, ich werde nicht eins zu eins dasselbe sagen. Insofern verzeiht mir da, das wusste ich nicht. Stell dir vor, du kriegst mitten in der Nacht einen Anruf, dein Kind ruft an, dein Freund, irgendwer ruft dich an und ist mitten auf der Autobahn liegen geblieben und du sollst ihn abholen, bitte. Du bist dazu bereit, gehst raus, willst dein Auto anmachen, aber es springt nicht an. Was machst du? Ich würde wahrscheinlich zu einem Freund gehen oder meinen Bruder anrufen, dass er mir bitte da aushelfen möge und werde natürlich hoffen, dass er sich nicht allzu gestört fühlt, dass ich ihn darum bitte, dass er mir eben da hilft, dass ich mein Kind, meinen Freund von dieser Autobahn abholen kann. Denn er braucht Hilfe. Und so ähnlich wie diese Geschichte erzählt Jesus auch eine Geschichte. Und ich möchte mit euch heute den Text anschauen aus Lukas 11, die Verse 5 bis 9 erstmal. Und das ist das Gleichnis vom bittenden Freund oder manche nennen das auch anders, aber grundsätzlich geht es darum, ein Freund kommt und bittet um etwas. Lasst uns den Text zusammen lesen. Aber bevor wir anfangen, möchte ich kurz... Ach, guck mal, der Text ist sogar schon da. Sehr gut. Bevor wir anfangen, Gebet ist mein Arbeitsthema so gesehen oder unser Arbeitsthema. Das ist aber nicht das Thema der Predigt. Und ich möchte mit euch einfach durch den Text gehen und zu einem Thema, zum Predigtthema uns einfach so ein bisschen vorarbeiten. Das heißt, Gebet ist eigentlich nur der Überpunkt, der Überbegriff dieser Predigt. So, nun zum Text. Und er sprach zu ihnen, wenn einer von euch einen Freund hätte und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, Freund, leih mir drei Brote, denn mein Freund ist von der Reise zu mir gekommen und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und jener würde von innen antworten und sagen, mach mir keine Mühe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder sind bei mir in meiner Kammer. Ich kann nicht aufstehen und dir geben. Und dann spricht Jesus, ich sage euch, wenn er auch nicht deswegen aufsteht, um ihm etwas zu geben, weil er sein Freund ist, so wird er doch um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Also hier geht es definitiv um, nach dem Text, um einen Freund, der zu einem anderen Freund gibt, um zu bitten. Ähnliche Begebenheit wie die Geschichte, die ich gerade erzählt habe. Um Mitternacht bekommst du einen Anruf, du sollst helfen. Und er geht auch nicht zu irgendeinem Nachbarn, oder zumindest steht das hier nicht im Text, oder zu sonst irgendjemandem, er geht zu einem Freund. Und er bittet auch nicht um viel, er bittet auch nicht für sich selbst, sondern er bittet für einen anderen. Und zwar drei Brote, das waren nicht wie bei uns hier diese Schinken, sondern es waren so kleine Fladenbrote, das heißt, drei Brote sind ungefähr eine Mahlzeit für eine Person. Also er will definitiv nicht genug für sein ganzes Haus, sondern eben für diesen einen Besucher, der gekommen ist, den er nicht versorgen kann. Er ist definitiv in Not. Er kann seinen Gast nicht bewirten, denn im Judentum war Gastfreundschaft ein heiliges Prinzip. Bei uns ist Gastfreundschaft schon wichtig, aber letztendlich ist das, glaube ich, nicht so, hat das nicht so einen hohen Stellenwert wie damals bei den Juden. Also es war wirklich heilig. Gastfreundschaft ging so weit, dass, wenn ein Fremder gekommen ist, er am Ehrenplatz saß. Es ging sogar so weit, dass der Hausherr nicht mitaß, sondern neben ihm stand und ihn bewirtete. Und erst wenn der Gast satt war, hat er sich dazu gesetzt und gegessen. Ja, so heilig war die Gastfreundschaft. Es hatte auch damit zu tun, dass damals ein Fremder nicht so viele Rechte hatte. Ein Reisender war immer in Gefahr, dass ihm irgendwas zustoßen kann, besonders in einem fremden Land. Das heißt, Gastfreundschaft ist heilig. Und erstens sehen wir das schon im Mosegesetz. Ja, da wird zum Beispiel gesagt, dass auch der Fremde am Sabbat nicht arbeiten soll. Also Gott nimmt das ins Gesetz auf, den Fremden. Wir sehen das aber auch zum Beispiel an einem sehr krassen Beispiel, noch bevor das Gesetz kam, bei Lot. Lot ist in seiner Stadt, in einer sehr, sehr gottlosen Stadt, und er bekommt auch Besuch und er nimmt diese Leute auf. Und dann kommt die ganze Stadt und sie wollen ihnen Gewalt antun. Also wirklich eine gottlose Stadt. Und Lot sagt zu ihnen, nein, das geht nicht. Ich habe ihnen Gastfreundschaft angeboten. Das könnt ihr nicht tun. Und sie drängen auf ihn ein und wollen es trotzdem. Und er sagt sogar, was ich zum Beispiel überhaupt nicht fassen kann, er sagt ihnen, ich habe zwei Töchter, die haben noch keinen Mann. Die gebe ich euch sogar, bevor ihr meinen Gast anrührt. Könnte ich wahrscheinlich nicht machen, aber so weit geht in dieser Kultur die Gastfreundschaft. Ein heiliges Gebot, noch bevor Moses Gesetz kam. Und, das wurde schon erwähnt, er kommt nicht zu irgendjemandem, sondern er kommt zu seinem Freund. Er bittet um drei Brote bei seinem Freund. Das heißt, er ist nicht mal ein Fremder, sondern er ist ein Freund. Und auch das ist wirklich wichtig in der Kultur und in der Bibel. Sprüche spricht immer wieder über einen guten Freund. Es gibt Richtlinien, wie du dir einen guten Freund suchst. Jesus Sirach zum Beispiel, der ist definitiv kein Buch der Bibel, aber er ist ein gutes Beispiel für die jüdische Kultur. Auch er beschreibt, was ein guter Freund ist. Also auch Freundschaft ist sehr wichtig. Wir sehen das an David und Jonathan zum Beispiel. Ja, sie geben ihr Leben für den anderen. Da kommen zwei Dinge zusammen. Gastfreundschaft, ein heiliges Prinzip, und die Freundschaft zu einem anderen, ebenso ein heiliges Prinzip. Man müsste also denken, ist doch einfach. Weil für mich zum Beispiel, wenn ich an meinen Freund denke, wenn ich an einen echten Freund denke, ich kann um 1 Uhr nachts zu ihm kommen, um 2 Uhr nachts, um 3 Uhr nachts, ich kann zu ihm kommen, wann ich will. Er wird mir immer die Tür öffnen. Aber dieser Freund im Haus tut das erstmal nicht. Und er sucht offensichtlich Ausreden. Er sagt, meine Kinder schlafen schon, obwohl ich denke, wenn er wach ist, sind die Kinder auch schon wach. Das Einzige, was man ihm zugute rechnen kann, ist, es ist ganz schön kompliziert in der damaligen Kultur. Du bist nicht einfach aufgestanden aus deinem Bett, hast die Tür aufgemacht, sondern die haben alle in einem Raum, meistens sogar alle in einem Bett geschlafen. Und die Tür war wahrscheinlich auch nicht so ein leichtes Schloss wie hier. Das heißt, es war mit Komplikationen verbunden, aufzumachen. Ganz klar, also auf jeden Fall. Aber wann beweist sich ein Freund, wenn nicht in der Not? Das heißt, der Mann im Haus erweist sich als nicht guter Freund. Vielleicht sogar als überhaupt kein Freund. Er sucht offensichtlich nach Ausreden. Und am Anfang haben wir gelesen, dass Jesus sprach, wenn einer von euch einen Freund hätte. Ja, das ist ein rhetorisches Stilmittel. Also er stellt eigentlich eine rhetorische Frage. Stell dir vor, du hättest so einen Freund. Und dann erzählt er diese Geschichte und erzählt es Juden, ja, die wahrscheinlich dastehen und nur den Kopf schütteln und denken, was ist das denn für einer? Und auf diese rhetorische Frage würde jeder von Jesu Zuhörern definitiv mit einem hoffentlich nicht antworten. Wenn du so einen Freund hast, dann hast du was falsch gemacht. Ja, such dir bessere Freunde. Das heißt, die Zuhörer damals bei Jesus, sie wussten ganz genau, dieser Mann verletzt zwei heilige Gebote. Das Gebot der Freundschaft und das Gebot der Gastfreundschaft. Er gibt einem nicht, der in Not ist. Und der Freund ist offensichtlich in Not. Und dann kommt der Vers, wo Jesus wieder sagt, also die Geschichte hört auf, er lässt sie offen, er lässt sie quasi von den anderen beantworten. Und dann kommt Jesu Aussage, wenn er auch nicht deswegen aufsteht und ihm etwas geben wird, weil er sein Freund ist, das tut er offensichtlich nicht, so wird er doch um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Um seiner Unverschämtheit willen. Wenn ich früher den Text gelesen habe, dachte ich automatisch, der gekommen ist, um zu bitten, ist der Unverschämte. Wie kann man denn nachts kommen und bitten? Ja, du kannst doch zur Bäckerei laufen und beim Bäcker Brötchen kaufen. Damals nicht, offensichtlich. Aber irgendwann habe ich verstanden, nicht der Bittende ist der Unverschämte. Der Unverschämte ist der, der nicht gastfreundlich und nicht die Freundschaft schätzt. Das ist der Unverschämte. Ja, die Bibel lässt es hier vom Satzbau zwar offen, da steht einfach nur wegen seiner Unverschämtheit. Es wird nicht gesagt, wer ist der Unverschämte, der eine oder das andere. Vom Satz her kannst du das nicht sehen, aber du konntest es aus der Kultur und aus dem Kontext erkennen. Wenn Gastfreundschaft und Freundschaft so einen hohen Stellenwert hat, wer ist dann wohl der Unverschämte? Definitiv der Mann in dem Haus, der nicht öffnet, obwohl er kann, aber nicht will. Diese Geschichte erzählt Jesus in einem gewissen Kontext. Diese Geschichte erzählt Jesus nicht einfach so und dann lässt er sich stehen, sondern diese Geschichte wird eingeleitet und abgeschlossen. Und zwar wird die Geschichte eingeleitet durch die Frage eines Jüngers, der sieht, wie Jesus betet, und er sagt zu ihm: Herr, lehre mich beten oder lehre uns beten. Ja, das ist die Anfrage. Und auf diese Anfrage hin erzählt Jesus diese Geschichte von diesem nicht guten Freund. Viele denken, dann bedeutet diese Geschichte also, ich muss einfach nur so lange an die Tür klopfen, so beharrlich sein, bis dieser Freund aufmacht. Und vielleicht muss ich bei Gott auch so beharrlich sein. Vielleicht soll ich so lange klopfen, so lange bitten und bitten und bitten, bis Gott endlich sagt, du hast echt genervt, bitteschön, da hast du es. Und dann gehst du weg und sagst, Gott hat mein Gebet erhört, jawohl. Nein, sondern es ist eine sehr kunstvolle Geschichte und hier wird auch vom Negativen ausgegangen, um etwas Positives darzustellen. Jesus erzählt eine Geschichte aus einem negativen Aspekt und diese Juden verstehen, dass diese Geschichte, wenn sie sie hören, definitiv bedeutet, das, was da Jesus erzählt, ist ein No-Go, das wird nicht passieren. Denn wenn das passiert, das ist nicht nur eine Schande für den, der nicht öffnet, das ist eine Schande für das ganze Dorf. Wenn dieser Gast, der gekommen ist, wegfährt aus diesem Dorf oder weggeht, er wird nicht sagen, mein Freund konnte mich nicht bewirten. Er wird sagen, das Dorf konnte mich nicht bewirten. Das war damals gang und gäbe. Es war selbstverständlich, dass er überall hätte hingehen können, um nachzufragen, weil er kein Brot hat. Aber er geht zu einem Freund. Und dennoch fällt es aufs ganze Dorf. Das heißt, dieses um seiner Unverschämtheit willen bedeutet eigentlich nur, der Mann, der nicht öffnet, hat Angst, sein Gesicht zu verlieren. Das ist der einzige Grund, warum er öffnet. Er öffnet nicht, weil er sein Freund ist. Wenn er sein Freund wäre, hätte er sofort geöffnet. Sondern er öffnet, weil er Angst hat, sein Gesicht zu verlieren. Also es geht um seinen Namen, um seine Ehre. Das ist der einzige Grund, warum er öffnet. Und deswegen müssen wir erstmal was ganz Grundsätzliches verstehen. Dieser Mann, der nicht öffnet, ist nicht Gott. Das ist kein Bild auf Gott hin. Das soll nicht zeigen, dass du bitten sollst und klopfen sollst, bis geöffnet wird. Und das ist der Sinn dieser Geschichte. Diese Geschichte zeigt negativ auf, nicht gut. So sollte ein Freund nicht sein. Aber was will denn das Gleichnis uns lehren? Und hier möchte ich mit euch das Thema der Predigt anschauen. Und zwar habe ich es überschrieben mit erwartungsvoll zum Vater beten. Was tut Gott, wenn wir beten oder wenn wir bitten? Erwartungsvoll zum Vater beten, das erkennen wir auf jeden Fall nicht in dieser Geschichte. Ja. Dieser Freund ist vielleicht erwartungsvoll gekommen, aber er wurde enttäuscht. Ja, dieser Mann hat ihm am Ende vielleicht gegeben, nachdem er alle Ausreden benutzt hat, die es ging, aber dieser Mann war einfach hartnäckig und hat so lange gebeten, bis er das bekommt. Aber wir können zum Vater erwartungsvoll kommen und dann warten, was er tut durch unser Gebet. Und das können wir sehen in den nächsten Versen. Und die möchte ich auch mit euch vorlesen. Ab Vers 9. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Welcher Vater unter euch wird seinen Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder auch wenn er um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben? Wenn ihr nun, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben vermagt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Freundschaft, jetzt Vater. Und diese Verse erklären, was Jesus mit dieser Geschichte ausdrücken will. Gott erhört dich. So wie es ein No-Go war für die Juden, diese Geschichte zu hören und so ein Menschen, also niemand kann sich vorstellen, dass irgendjemand so ist, dass er ablehnt und sagt, ja, ich kann dir nicht helfen, wegen diesen beiden heiligen Geboten, Gastfreundschaft und Freundschaft. Aber so unvorstellbar ist, dass auch sein mag, es ist absolut absurd, es ist absolut unmöglich, das kann es einfach nicht geben. So wie die Sonne morgens aufgeht und abends wieder untergeht, wird Gott dich erhören. Das will Jesus mit diesem Gleichnis zeigen. So absurd es ist, so unglaublich für die Juden es ist, dass dieser Freund nicht aufmacht und ihn gibt in der Not, so unmöglich sollte es für uns sein, und das müssen wir verstehen, dass Gott unser Gebet nicht erhören würde. Das wird es niemals geben. Weil Jesus sagt, und Jesus ist Gott. Er spricht nicht nur, Gott im Himmel wird dich erhören, sondern eigentlich sagt er, Gott, also ich werde dich erhören. Bitte und es wird euch gegeben werden. Suche und ihr werdet finden und so weiter. Es ist nicht, klopfe so lange an, bis die aufgetan hat. Frage so lange nach, bis dir einer gibt. Sondern wenn du fragst, wird dir gegeben werden. Und das ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass Jesus hier vom Negativbeispiel, wie es auf keinen Fall sein sollte, ist, und das benutzt, um uns zu verdeutlichen, wie es auf keinen Fall jemals sein wird. Ja. Gott erhört dich. Bitte und Gott wird geben. Suche und du wirst finden. Klopfe an und dir wird aufgetan. Vorhin ging es um Freunde und das ist definitiv eine Beziehungsebene. Freundschaft ist Beziehung. Und Freundschaft ist eine wertvolle Beziehung und ich denke, jeder, der einen guten Freund oder eine gute Freundin hat, weiß das zu schätzen. Aber ich denke, ein Vater ist nochmal was ganz anderes. Ein guter Vater, der seine Kinder liebt, kein Freund kann das aufwiegen. Dasselbe kann man selbstverständlich auch über die Mutter sagen, aber hier wird über den Vater gesprochen. Es geht also um Beziehung. Wir sollen verstehen, dass Gott unser Vater ist. Und das sehen wir schon wieder in den ersten Versen, bevor Jesus überhaupt diese Geschichte erzählt. Der Jünger fragt, wie sollen wir beten, was soll ich beten? Und er sagt, betet, lieber Vater. Ja, Jesus selbst gibt uns nicht die Erlaubnis, sondern er fordert uns auf, zu verstehen, dass Gott unser Vater ist und wir eine Beziehung zu ihm haben wie Kinder. Wir bitten also nicht einen Freund, der uns wahrscheinlich geben würde, was wir brauchen, sondern wir bitten unseren Vater. Kannst du mir kurz sagen, bis wie viel Uhr ich Zeit habe? Ich habe ehrlich gesagt nicht auf die Uhr geguckt.
Wie viel brauchst
du? Ich brauche genauso viel, wie viel ich habe. Okay. Es geht hier also um Beziehung, und zwar um meinen Vater. Bitte und Gott gibt. Aber was wir da auch verstehen müssen ist, wenn ich um einen Lamborghini bitte und Gott mir den nicht gibt, dann heißt das nicht, dass er mein Gebet nicht erhört hat. Ganz wichtig ist dazu der letzte Vers, den ich vorhin gelesen habe, was uns Gott geben wird, wenn wir bitten. Grundsätzlich wird er uns geben den Heiligen Geist. Das heißt,
Erstens, weil er ein Vater ist, wird er mir nicht immer das geben, worum ich bitte, aber er wird mir das geben, was ich brauche. Ja, stell dir vor, dein Kind ist im Krankenhaus, ja, es ist noch klein, 4, 5 Jahre, und eine OP steht bevor und das Kind muss, keine Ahnung, den ganzen Tag darf es nichts essen, weil man eben davor nicht essen darf von der OP. Und dieses Kind bittet den Vater um Nahrung. Der Vater wird ja nicht sagen so, nein, du darfst nicht essen. Ja, das wird wahrscheinlich dem Vater mehr wehtun als dem Kind. Ja. Und er will diesem Kind Essen geben. Er würde ihm immer zu essen geben. Aber jetzt gerade ist es nicht gut für das Kind. Das Kind versteht es vielleicht nicht. Aber weil es eine Beziehung zu dem Vater hat und weil es den Vater sehen wird und den Vater kennt, wird das Kind verstehen, ich will essen, mein Vater gibt es mir nicht, aber es muss einen Grund haben. Das Kind wird trotzdem verstehen, dass der Vater nicht gibt, weil er nicht will, sondern weil es nicht gut ist. So ist ein Vater, so ist eine Mutter. Sie geben das, was du brauchst und nicht immer unbedingt das, was du willst. Würde ein Vater diesem Kind was zu essen geben, weil es ihm so leid tut, wäre er kein guter Vater. Ja, definitiv. Und das Kind, nur weil der Vater ihm jetzt gerade in diesem Moment nicht zu essen gibt, wird nicht denken, weißt du was, blöder Vater, was bist du denn für ein Kerl, was bist du denn für ein liebloser Mensch, du hast mir nicht zu essen gegeben. Sondern das Kind wird aus Erfahrung wissen, mein Vater wollte immer das Beste für mich, er hat mir immer gegeben, was ich brauche und oft darüber hinaus, dann muss es einen Grund haben. Luther hat mal gesagt, wir bitten um Silber und Gott gibt uns Gold. Ja. Mein Gebet, worum ich bitte, ist oft nicht gut für mich. Darum wird Gott nicht genau das geben, worum ich bitte, sondern er wird mir sogar das geben, was ich brauche. Und das müssen wir verstehen, wenn wir beten und nicht, Gott hat mich nicht erhört. Und das ist ganz wichtig bei einer Beziehung. Und wenn er mich dann nicht so erhört hat, wie ich mir das vorgestellt habe, dann heißt es nicht, dass ich jetzt sage, okay, Gott ist ein liebloser Gott oder Gott ist nicht mein Vater und er will definitiv nichts Gutes für mich, sondern jetzt bestraft er mich oder keine Ahnung, was auch immer mir dann durch den Kopf geht. Sondern aus meinen Erfahrungen und aus der Bibel weiß ich, Gott will nicht nur mich erhören, sondern er wird mich erhören und er hört mich. Und deswegen ist Gebet verändernd, weil Reden mit Gott Beziehung ist. Wenn du mit Gott redest, wenn du Gott zu Gott bittest, du darfst ihn um alles bitten, was du willst, ja, auch um einen Lamborghini, wenn du magst. Ja, nur sei lieber dankbar, wenn du ihn nicht bekommst, weil ich denke, wenn ich meine Million bekomme, um die ich bete, dann das wird mir nicht gut tun. Und wenn Gott will, dass ich Millionär werde, dann gewinne ich im Lotto oder so, ohne zu spielen. Aber letztendlich weiß ich, es ist nicht gut für mich. Deswegen müssen wir vertrauen darauf, dass Gott uns erhört und uns genau das gibt, was wir brauchen und meistens sogar noch mehr. Und wir sollten dankbar sein, dass er uns nicht immer das gibt, worum wir bitten. Weil in meiner Naivität, in meinem Unwissen bete ich um Dinge, die mir nicht gut tun. Und manchmal muss Gott zu mir Nein sagen, manchmal auch sagen, warte, um Veränderungen in mir zu bewirken. Denn Gebet verändert dich. Durch das Reden mit Gott, du wirst Vertrauen lernen, immer wieder aufs Neue wirst du Vertrauen lernen. Selbst wenn du manchmal sagst, okay, selbst in 10 Jahren weiß ich immer noch nicht, habe ich immer noch nicht verstanden, warum Gott das und das getan hat oder warum er das und das nicht erhört hat. Und warum hat er es so geregelt und nicht so, wie ich es gebeten habe? Selbst wenn du es nicht verstehst, darfst du verstehen und lernen, dass Gott ein liebender Vater ist, der dich auf Händen trägt und du im Gebet zu ihm kommst und er dich verändern wird. Das heißt, nicht die Situation wird unbedingt verändert. Gott kann alles. Er verändert auch Situationen. Er heilt Krankheiten, die kein Arzt heilen kann. Aber eigentlich das Wichtige ist, nicht die Situation soll sich verändern, sondern du sollst dich verändern durch das Gebet, durch das vertrauensvolle Herantreten an den Vater, der dich hört. Gebet ist also Beziehung zwischen dir, dem Kind, und Gott, dem Vater im Himmel. Darum bete, lieber Vater. Und was danach kommt, ist grundsätzlich erstmal gar nicht so wichtig, sondern sag Gott, was du fühlst, sag Gott, was du brauchst oder was du meinst zu brauchen. Komm mit allem zu Gott, ja. Mit deinen Sorgen, mit deinen Lasten, mit deinen Fragen, aber auch vielleicht mit Beschwerden. Ja, bevor du dich jemand anderen anvertraust und beschwerst, wie schrecklich deine Situation vielleicht sein mag, komm zu dem, der alles in der Hand hat. Komm zum Vater mit allem, lieber Vater. Kannst du das sagen? Wie ist dein Beziehungsstatus zu Gott? Wie würdest du für dich persönlich diese Frage beantworten? Wie stehe ich zum Vater? Wie er zu dir steht, ist klar. Wenn wir in die Bibel schauen, da gibt es eigentlich für mich keine Frage, wie Gott zu mir steht. Er schickt Jesus Christus ans Kreuz und er stirbt für mich, damit ich versöhnt werde, damit ich zu ihm Vater sagen kann. Aber wie stehst du zu ihm? Das ist heute die Frage. Ist Gott für dich vielleicht nur ein alter Mann mit Rauschebart, ja, weil du eine falsche Vorstellung von Gott hast? Weit weg im Himmel, nicht da? Oder ist er für dich vielleicht der heilige, unnahbare Gott, an den du dich nicht herantraust, weil du ja so ein schlechter Mensch bist und weil du ein Sünder bist und weil du nicht gut genug bist für Gott und deswegen kannst du nicht vor diesen heiligen Gott treten? Beides ist ein Extrem, das nicht gut ist. Gebet ist Veränderung. Und gleich, wenn wir zusammen beten, kannst du dir die Frage stellen, die ich dir gerade gestellt habe, persönlich, und sie für dich beantworten. Und wenn du feststellst, dass du schon eine Beziehung mit Gott hast, aber dein Gottesbild ist verzerrt, dann bete darum, dass Gott dir zeigt, dass er dieser liebende Vater ist. Dann bete darum, dass er dich verändert durch Gebet und dass du verändert wirst und nicht deine Situation. Wenn deine Situation verändert wird, das ist einfach Gnade. Aber wenn du verändert wirst, ja, dann wirst du Christus ähnlicher. Das ist mein Ziel im Leben und das sollte dein Ziel im Leben sein. Das ist Jüngerschaft. Insofern frag dich selbst, wo stehst du? Gott hat sich schon längst für dich entschieden. Aber wenn du Gott gar nicht Vater nennen kannst, wenn du Gott noch gar nicht persönlich kennst, dann hast du heute die Möglichkeit, einen liebenden Vater kennenzulernen. Ich weiß nicht, wie dein Vater ist. Vielleicht hast du nie einen liebenden Vater kennengelernt. Du weißt vielleicht gar nicht, was ein liebender Vater ist. Dann gibt es heute die Möglichkeit, dass du durch Jesus Christus erkennst, was ein liebender Vater ist und Veränderung erfährst durch das Gebet zu Christus. Frage dich also selbst, wo stehe ich? Bete erwartungsvoll, er wird dich erhören und verändern. Und warum? Er ist dein Vater. Dankeschön. Lasst uns zusammen beten und frage dich, wo stehe ich?